Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Imam Munib Dukali. Herr Dukali, herzlich willkommen.
Ja, danke.
Meine erste Frage ist eine ganz banale Frage. Es gibt in sehr vielen Religionen gibt es Ansprachen an die Geistlichen. Was ist die richtige Ansprache für einen Imam? Also werden Sie Imam Dukali genannt? Werden Sie Scheich genannt? In welcher Form würde man Sie adressieren, wenn man Sie in der höflichst möglichen Form ansprechen möchte?
Also es gibt verschiedene Formen, den Imam anzusprechen. Es hängt von der Person ab, die den Imam anspricht, ob das ein Muslim ist oder nicht Muslim, ob das ein jung oder alt ist. Die meisten Gemeindemitglieder sprechen den Imam mit mein Imam oder mein Scheich an. Andere sagen Herr Imam oder Herr Scheich Dukali. Die türkischen Muslime sagen meistens Hocam, das bedeutet so viel wie mein Scheich.
Hm. Sie sind Imam der El-Iman-Moschee in Hamburg-Harburg seit 2014. Erzählen Sie mal, wie groß ist denn Ihre Gemeinde? Wie viele Mitglieder haben Sie? Wie viele Leute kommen in normalen Zeiten zu den Gottesdiensten? Wie ist es jetzt gerade unter den Umständen der Corona-Pandemie?
Die Moschee wurde im Jahr 2001 gegründet, damals von den sozusagen verschiedenen Gastarbeitern hier. Und die hat ungefähr 60 Mitglieder. Und wir haben am Anfang etwa 100, 150 Besucher am Freitag gehabt. Das war in den Anfang der 2000er Jahren. Und mit der Zeit ist die Gemeinde größer geworden, vor allem nach 2014, 2015, wo die Flüchtlinge gekommen sind. Und da müssten wir umziehen und haben mittlerweile 700 Besucher am Freitag.
Mhm. Seit 2014 sind Sie auch selbst der Imam der Gemeinde. Sie haben aber ursprünglich gar nicht islamische Theologie studiert oder das war auch nicht Ihr ursprünglicher Berufswunsch, sondern Sie sind von Haus aus technischer Informatiker. Was war denn Ihr ursprünglicher Berufsziel, als Sie Ihr Studium angefangen haben?
Ich habe doch in Tunesien eine Ausbildung zum Imam gemacht.
Ah, okay.
Ja, genau.
Und also bevor Sie nach Deutschland kamen zum Studieren?
Genau, neben der Schule habe ich das in Tunesien gemacht. Das nennt sich auf Arabisch Madrasa. Das ist so eine Art klassische Ausbildung, wo man den Koran auswendig lernt und andere Disziplinen, Wissenschaften nebenbei lernt. Und man wird dann am Ende dieser Ausbildung zum Imam berufen. Genau, und das habe ich auch gemacht. Und dann hat mein Vater gesagt, du musst was Vernünftiges lernen, womit du dein Brot verdienen kannst. Und hat mich sozusagen ermutigt, im Ausland zu studieren. Und dann habe ich mich in Deutschland für das Studium Informatik oder technische Informatik beworben und wurde angenommen. Im Jahr 2004, Ende 2004 ganz genau, landete ich in Berlin und habe dort für 3,5 Jahre Informatik studiert. Mhm. Genau, das habe ich dann abgeschlossen und etwa 2 Jahre in dem Bereich auch gearbeitet. Aber mein Berufswunsch war immer, Imam zu werden und als Imam zu arbeiten. Und deswegen habe ich dann danach mich entschieden, islamische Theologie zu studieren. Während meiner Arbeit als Informatiker habe ich auch als Vertreter Imam in verschiedenen Moscheen gearbeitet und habe auch Jugendliche betreut am Wochenende in den Moscheen in Berlin und in Hamburg und habe auch dort den Bedarf bemerkt, dass es deutschsprachige Imame benötigt werden und Imame, die in Deutschland ausgebildet sind, benötigt werden. Und das war auch ein Grund, dass ich islamische Theologie in Osnabrück studiert habe. Das habe ich im Jahr 2016 angefangen und Ende 2019 abgeschlossen.
Was ist es für ein Studium? Ist es ein Bachelor-Studiengang dann, in dem man quasi in die Grundlagen der Arbeit mit religiösen Texten eingewiesen wird? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Genau, das ist ein Bachelorstudiengang, islamische Theologie. Das kann man sich vorstellen, ist analog zu der evangelische oder katholische Theologie Studiengänge. Das ist glaubensgebunden, da lernt man die verschiedenen Disziplinen, unter anderem Koranwissenschaften, Überlieferungswissenschaften, Hadithwissenschaften, Glaubensgrundlagen, die arabische Sprache. Genau.
War der entscheidende oder vielleicht ausschlaggebende Punkt, dass Sie Ihre Berufung, die Sie in sich gespürt haben, Imam zu werden, dann auch wirklich gefolgt sind, als Sie feststellten, dass in der Gemeinde in Harburg, wo Sie jetzt sind, dass da, ich weiß gar nicht, ob die Formulierungen richtig sind, korrigieren Sie mich bitte, aber dass da radikalere Laienprediger großen Zuspruch hatten unter den jungen Gemeindemitgliedern, weil sie auf Deutsch unterrichtet haben und weil sie vielleicht auch einfache Antworten auf schwierige Fragen gegeben haben. Kann man das so formulieren?
Ja, das war nicht der Hauptgrund, aber das war sozusagen ein Beweggrund. Also ich habe vor dem Jahr 2014 auch in der Iman-Moschee als Besucher gebetet. Ich habe auch den Imam hier vertreten dürfen. Und Ende 2014 ist der Imam dann weggegangen und war sozusagen in der Gemeinde kein Imam mehr. Und da hatten die Jugendlichen so einen freien Raum und wollten dann Aktivitäten machen. Und da haben auch dann einige radikale Jugendliche diesen freien Raum genutzt. Genau, weil sie natürlich hier aufgewachsen sind und die deutsche Sprache gesprochen haben und konnten dann die Jugendlichen gut ansprechen. Ja, dann hat mich die Gemeinde gefragt, ob ich erstmal als Imam hier arbeiten möchte. Das habe ich dann als Teilzeit gemacht. Genau, und habe mich dann auch engagiert, diese Jugendlichen Hilfe anzubieten als Berater und auch um Präventionsarbeit zu leisten.
Das heißt letztlich, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, dass die Mischung aus Imame, die oft aus anderen Ländern nach Deutschland kamen und im Deutschen einfach so nicht mächtig waren, vielleicht auch die Lebensbedingungen hier nicht so gut kannten, dass die den Jugendlichen nicht die Fragen beantworten konnten, die sie hatten, und dass gleichzeitig dieser Freiraum von Radikalen, die für sich in Anspruch nehmen, den Islam zu vertreten, dass dieser angenommen wurde. Und sie sind dann quasi in diese Lücke rein und haben gesagt, so, wir machen das jetzt selber und besser und wir überlassen diesen Freiraum nicht mehr den Radikalen, richtig?
Genau, also die Imame, die aus dem Ausland kommen, müssen erstmal die Kultur hier verstehen, die Sprache lernen. Auch wenn sie sozusagen gut in ihrem Bereich ausgebildet sind, müssen erstmal die ersten 2 Jahre mit sich selbst beschäftigen, um die Kultur hier zu verstehen. Und es gibt so eine Art Spagat zwischen diesen Imamen und den Jugendlichen, die hier geboren und aufgewachsen sind. Denn es gibt Sprachbarrieren, Kulturbarrieren. Und diese Jugendliche suchen dann in dem Falle nach jemandem, der ihre Sprache spricht und ihre Kultur sozusagen versteht. Genau.
Das heißt, die predigen auch auf Deutsch?
Genau, ich predige auf Arabisch und auf Deutsch. Auf Arabisch, weil fast die Hälfte der Mitglieder über 60 sind und sprechen sozusagen besser Arabisch, verstehen besser Arabisch. Und die andere Hälfte ist dann die Jugendlichen und andere Muslime, die arabische Sprache nicht beherrschen. Genau, und die müssen dann auf Deutsch angesprochen werden. Und deswegen predige ich auf Arabisch und auf Deutsch.
Sie haben gerade schon gesagt, dass im Grunde genommen, seit Sie 2014 angefangen haben, die Gemeinde von 120 auf 700 Mitgliedern angewachsen ist. Ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Art und Weise, wie Sie das machen und dass Sie das auf Deutsch machen, dass es funktioniert und dass es ein Interesse daran gibt, an der Art und Weise nicht nur aufzutreten, sondern vielleicht auch an einer moderneren oder offeneren Art, den Islam zu erklären?
Ja, auf jeden Fall. Also es kommen immer mehr Mitglieder und Besucher. Sie sagen, wir verstehen die Predigt besser, wenn sie das in beiden Sprachen machen, oder wir verstehen das besser auf Deutsch, wenn sie das so erklären, und deswegen kommen sie dann auch gerne. Genau, und der Diskurs auch die Moschee dann auch seitdem verfolgt und vertritt, hat sie sozusagen angesprochen.
Was für ein Diskurs ist das? Also wie würden Sie das zusammenfassen?
Also, dass wir uns auf die Jugendliche hier konzentrieren, dass wir versuchen, sie auf ihre Sprache anzusprechen, versuchen, ihnen Alternativen und Aktivitäten anzubieten, dass wir uns für das Zusammenleben hier und für Demokratie einsetzen. Genau, und das sind sozusagen die meisten Muslime.
Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Also wie darf man sich das vorstellen? Sie haben freitags die Predigt, die müssen Sie auf Deutsch wie auf Arabisch vorbereiten. Das ist wahrscheinlich auch viel Textarbeit. Was machen Sie in der Gemeinde sonst so? Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt da wenig Vorstellung von.
Also die Arbeit des Imams in der Gemeinde beginnt mit dem Vorbeten, die 5 Gebete zu leiten und übergeht dann bis zur Beratung, und darunter versteht man dann Eheberatung, Familienberatung, Jugend- und Kinderberatung, Flüchtlingsberatung, Seelsorge, Gemeindeseelsorge, Unterrichten am Wochenende, also Sprachunterricht, Islamunterricht, Koranunterricht für Kinder und Jugendliche, genau. Und dann die Predigten und die Seminare und Unterrichte für Erwachsene und Jugendliche.
Gibt es einen Lieblingsteil? Also als Sie sagen, so am liebsten stehe ich eigentlich vor der Gemeinde und bete vor, oder sind so die Seminare, was Sie erzählen, was ist der Punkt, wo Sie merken, sowas, das macht mir eigentlich selber persönlich am allermeisten Spaß?
Was mir am meisten Spaß macht, ist die Arbeit mit den Jugendlichen. Wenn ich merke, dass sie Interesse haben und auch mit agieren, vor allem wenn die Seminare auf Deutsch stattfinden, dass sie selber auch denken und versuchen, dieses Wissen auch in ihrem Alltag umzusetzen und zu nutzen. Der zweite Bereich, was mir am meisten auch Spaß macht, ist die Seelsorge. Da habe ich auch eine Ausbildung gemacht, und es macht mir Spaß, den Menschen zuzuhören und ihnen sozusagen Hilfe anzubieten.
Mhm. Mit welchen Fragen kommen denn die Jugendlichen zu Ihnen als Imam? Also fängt es an bei "Ich bin unglücklich verliebt" bis zu "Meine Schulnoten sind schlecht", oder sind das dann schon eher wirklich religiöse Fragen, bei denen es vielleicht auch gar nicht so einfach ist zu sagen, wie geht man eigentlich in Hamburg-Harburg mit diesen Herausforderungen um?
Es sind unterschiedliche Fragen. Also es sind religiöse Fragen, die jeden Muslim tagtäglich beschäftigen, über die gottesdienstliche Handlungen. Aber auch es geht um Fragen, die jedem Menschen in der Gesellschaft begegnen. Wie gehe ich mit meinen nicht-muslimischen Freunden um? Ich darf ein Muslim eine Freundin haben. Wie geht das? Wie sind die Gebetszeiten mit den Schulzeiten, Unterrichtszeiten zu vereinbaren? Wie kann ich in der Schule fasten? Darf ich im Sportunterricht mein Fasten brechen und so weiter? Das sind Alltagsfragen.
Und wer ist strenger? Sind Sie strenger oder sind die Schüler eigentlich mit sich selber viel strenger, weil sie, weiß ich nicht, nach Orientierung suchen und Antworten suchen und Klarheit haben wollen?
Also ich merke, dass einige Jugendliche und Schüler versuchen, die Religion auf die strenge Art zu verstehen, aber wenn sie dann die Antworten bekommen oder die zur Beratung kommen, dann sind sie sozusagen erleichtert. Also die, vor allem wenn sie sehen, es gibt verschiedene Meinungen und die Religion ist doch nicht so streng, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich kann doch als Muslim auch meine Religion praktizieren in der Schule, auf der Straße, in der Gesellschaft, und lebe ganz normal.
Gibt es denn so, weil Sie gerade davon erzählten, was die Dinge sind, die Ihnen am meisten Spaß macht, an welchen Tagen kommen Sie abends aus der Moschee raus und sagen so, das war ein fantastischer Arbeitstag, heute hat es richtig Spaß gemacht?
Am Sonntag, wo ich die Unterrichte und Seminare mit den Kindern und Jugendlichen habe. Also das ist erstmal ein Tag, wo die meisten Familien ihre Kinder zur Moschee bringen. Das ist der Tag, wo ich sozusagen am meisten auch zu tun habe.
Wenn Sie sich an diesen Sonntag da reindenken, was ist für Sie am anstrengendsten? Ist es die Überforderung, weil einfach sehr viele Fragen kommen, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, sehr viele Herausforderungen? Oder ist es so, zu merken, es kommen eigentlich immer wieder die gleichen Fragen und ich muss auf jede dieser Fragen wieder mit der gleichen Aufmerksamkeit antworten, was ja auch eine Anstrengung für sich ist. Was finden Sie daran schwierig?
Die Herausforderung liegt meistens bei den Jugendlichen, die später mit ihren Familien nach Deutschland gekommen sind und mit auch ganz anderen Fragen konfrontiert sind. Sie befürchten meistens, die Identität zu verlieren oder ihre eigene Kultur zu verlieren und sind mit ganz anderen Fragen konfrontiert.
Das heißt, es geht letztlich gar nicht eigentlich um Religion, sondern es geht eigentlich vielmehr um die Frage, wer bin ich? Und wer bin ich, wenn diese Dinge, die Teil meiner Identität geworden sind, weil ich in einer bestimmten Region oder einem bestimmten Land mit der Religion aufgewachsen bin, wenn ich die neu justieren muss, weil das in Hamburg-Harburg einfach nicht auf die gleiche Weise funktioniert?
Zum größten Teil, genau. Zum größten Teil sind das gesellschaftliche Fragen, soziale Fragen. Also die religiösen Fragen sind meistens sozusagen leicht zu beantworten. Ja.
Gibt es eine typische Frage, wo Sie sagen, mit dieser Frage kommen eigentlich die meisten Jugendlichen einmal zum Imam, weil sie sich damit beschäftigen und nicht genau wissen, was der richtige Weg für sie als gläubige Muslime ist?
Wie zum Beispiel die Gebete mit den Schularbeitszeiten zu vereinbar sind. Also vor allem jetzt im Winter sind die Gebetszeiten sehr nah aneinander. Und wenn man 8 Stunden in der Schule ist oder 8 Stunden auf der Arbeit ist, dann hat man sozusagen 3 oder 4 Gebete zusammen verpasst. Mhm. Wie kann man das mit den Arbeitszeiten oder Schulzeiten vereinbaren? Genau, das ist fast die momentan die meiste Frage, die den Muslimen dann begegnet.
Was ist Ihre Antwort?
Dass sie die Gebete zusammenlegen dürfen, ganz einfach.
Also sie können quasi von der Schule, der Arbeit nach Hause gehen, können ein großes Gebet sozusagen machen und das ist dann genauso viel wert wie die Summe der verpassten Gebete.
Also es gibt im Islam die Möglichkeit, die Gebete zusammenzulegen, die in der fast in derselben Zeit sind. Also Mittags- und Nachmittagsgebet darf man zusammenlegen und Abends- und Nachtgebet darf man zusammenlegen. Mhm. Genau. Und wenn die Zeit dazwischen zu kurz ist, dann kann man in der Mittagspause Mittags- und Nachmittagsgebet beten und wenn man abends nach Hause kommt, dann betet man Abends- und Nachtgebet.
Sie haben vorhin erzählt, dass Ihr Vater Ihnen ursprünglich mit auf den Weg gegeben hat, Sie sollen was Anständiges lernen und nicht sofort Imam werden. Der Moment, als Sie die Anfrage aus Hamburg hatten, ob Sie Imam werden können, war das für Sie, gab es eine Unsicherheit oder wussten Sie sofort, so, jetzt mache ich das?
Also ich habe mir schon vorher darüber Gedanken gemacht, ob ich das mache oder nicht und war ja, wie ich Ihnen erzählt habe, als Vertreter gerufen worden. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich als Vollzeit-Imam arbeiten möchte, habe ich dann an erster Stelle gedacht, kann man damit leben oder nicht? Und, das ist eine ganz normale Frage. Genau, und da habe ich dann auch gesagt, doch, das kann ich machen.
Weil Sie gerade erzählten, das ist auch viel Seelsorge, die Wochenenden sind sehr voll. Gibt es manchmal Tage, wo Sie denken, so ein ganz normaler Tag als Programmierer, man fängt, weiß ich nicht, morgens um 9 Uhr an und ist um 17.30 Uhr raus und muss sich nicht jedes Wochenende mit den Sorgen der anderen beschäftigen, hat vielleicht auch Feierabend, nimmt vielleicht auch die Sorgen der anderen nicht so mit in sein eigenes Privatleben. Gibt es da noch so eine Versuchung zu sagen, so eigentlich war das auch schön und angenehm, wenn man vielleicht auch seinen Glauben für sich selbst hat?
Die Gedanken kommen natürlich ab und zu mal, wenn man überfordert ist. Also der Imam ist ja auch nur ein Mensch. Und wenn man sehr stark überfordert ist mit vielen Aufgaben, vor allem von Freitag bis Sonntag, dann kommen ganz ehrlich auch diese Gedanken. Aber am Ende, wenn man daran denkt, Hilfe zu leisten und sich gleichzeitig nicht nur für die Menschen einzusetzen, aber auch für die Religion. Das heißt, man wird im Diesseits als auch im Jenseits belohnt und dann freut man sich dann auch am Ende.
Gibt es denn so Klischees über den Islam, gerade im deutschen Diskurs, die Sie, würde ich gerne ein für alle Mal so auflösen würden, weil ich nehme an, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und Sie sind auch ab und zu in den Medien, werden ab und zu interviewt, dass man A, immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss und B, merkt, viele, die den Islam nicht kennen, haben so ein komplett falsches Bild davon. Welche drei Dinge würden Sie den Zuhörern und Zuhörern gerne mitgeben, zu sagen, sowas, diese Vorurteile kann man gerne mal beiseite legen?
Muslime müssen auf alles verzichten. Sie haben kein Leben. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja, muslimische Frauen werden unterdrückt. Das sind drei klassische Fragen, die nicht oder klischeehaft sind und nicht so ganz stimmen, wenn man sie erklärt.
Werden Sie das oft gefragt? Also haben Sie das Gefühl, Sie müssen sich oft irgendwie rechtfertigen und erklären?
Also ich versuche mich nicht recht zu fertigen, sondern auch Antworten zu geben, die auch sozusagen Sinn machen und verständlich sind. Ne? Also ich setze einen großen Wert auf Dialog und Begegnung, und das ist auch ein guter Weg, um diese ganzen Vorurteile abzubauen. Also ich erwarte nicht, dass der andere kommt und diese ganzen Vorurteile sozusagen auf dem Tisch legt, sondern wir machen Dialogabende, Veranstaltungen, wo Begegnungsveranstaltungen, wo die Muslime mit anderen Menschen sozusagen ins Gespräch kommen, und im Laufe dieser Veranstaltungen, dieser Gespräche werden diese ganzen Vorurteile abgebaut.
Vor kurzem gab es ja in Paris diesen schrecklichen Mord. Ist das für Sie denn auch ein Moment, wo Sie drüber nachdenken, könnte sowas bei uns in der Gemeinde auch passieren? Machen wir genug? Sind wir mit unseren Mitgliedern genug im Austausch? Sind wir gut genug darin, auch mit der nicht-muslimischen Nachbarschaft in Kontakt zu treten? Haben Sie das Gefühl, dass Sie gut vorbereitet sind auf solche Fälle, wenn Sie merken, so, es gibt Konflikte, es gibt Radikalisierungen? Gibt es da so eine Art Erfahrungsschatz, auf den Sie zurückgreifen können?
Ja, wir vorbereiten uns natürlich immer mit Seminaren, mit Fortbildungen und so weiter auf solche Dinge. Und wir bieten für die Jugendliche Beratung und Religionsseminare und so weiter, die diese Themen aber auch ansprechen. Ich habe vorhin von Präventionsarbeit gesprochen. Da bieten wir auch Seminare und Fortbildungen für die Jugendliche, um präventiv gegen solche Gedanken und Ideologien auch zu wirken.
Im Klartext heißt es, dass Sie quasi wissen, es gibt immer eine Gefahr einer Radikalisierung, und Sie machen quasi die Vorfeldarbeit, um dafür zu sorgen, dass die Leute eben nicht in dieses Loch reinstürzen und immer extremer werden, sondern zu sagen, sowas, schaut mal, die Religion bietet auch eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten an. Es gibt verschiedene Antworten, es gibt eine große Vielfalt auch an theologischen Interpretationen.
Ganz genau, so ist das. Also wir arbeiten grundsätzlich auch mit den Texten, also koranischen und prophetischen Texten. Wir greifen auch auf die Geschichte, wie hat der Prophet in unserer Tradition mit solchen Verurteilen und Angriffe reagiert? Wie ist er damit umgegangen? Und das wird dann im Laufe der Seminare und Beratungsgespräche bearbeitet. Genau. Und wenn solche Aktionen dann passieren, dann denken die Jugendlichen, die zu uns kommen, an diese Geschichten und Seminare, die wir bearbeitet haben. Ja. Und somit sind sie darauf vorbereitet.
Sie haben vorhin erzählt, dass Sie schon als Jugendliche in Tunesien quasi den Wunsch und Gedanken hatten, Imam zu werden. Wenn Sie heute auf Ihr mittlerweile sechsjähriges oder längeres Berufsleben als Imam schauen, haben sich Ihre Wünsche und Hoffnungen, was an diesem Beruf dranhängt, haben die sich erfüllt? Also war das das, was Sie wollten, was Sie jetzt machen?
Ja, teilweise, aber ich bin noch auf dem Weg. Also ich setze immer höhere Ziele. Genau, und zu meinen Zielen gehört, dass ich auch mich immer wissenschaftlich weiterbilde, und deswegen bin ich immer noch auch als Student, also ich studiere noch auf Master Islamwissenschaft und versuche mich dann auch weiterzubilden.
Wenn Sie darüber nachdenken, als Imam sind Sie eine zentrale Figur in der Gemeinde und für viele auch Ansprechpartner. Was macht Sie nervöser? Das Gefühl, unverzichtbar zu sein, wenn Sie am Freitag nicht da sind, weil Sie plötzlich krank werden, dann funktioniert die Gemeinde einfach so, wie sie mit Ihnen funktioniert, nicht? Oder ist es eher das Gefühl, jeder Mensch ist ersetzbar, auch ich bin ersetzbar, und wenn ich weg bin, dann ist diese Lücke in wenigen Wochen wahrscheinlich auch gefüllt und die Gemeinde wird trotzdem weitermachen?
Die Moscheegemeinden sind meistens auf ehrenamtliche Basis gegründet. Also alle in der Moschee arbeiten ehrenamtlich bis auf den Imam. Das heißt, die Gemeindemitglieder kommen erst nach einem langen Arbeitstag zur Moschee und versuchen dort zu helfen. Und die anderen Aufgaben erledigt der Imam tagsüber. Das heißt, wenn der Imam nicht da ist, dann gibt es sozusagen eine Lücke. Genau. Und das macht mir auch meistens Sorgen. Und deswegen versuche ich das immer so abzusprechen, wenn ich erkrankt bin oder unterwegs bin für Termine oder was anderes, dann versuche ich immer einen Vertreter dann zu engagieren.
Wer ist mit Ihnen strenger, die Gemeinde oder Sie selbst?
Ich denke, ich selbst, weil ich versuche immer höhere Ziele zu setzen und mehr zu leisten. Genau, aber die Gemeinde ist eigentlich locker.
Gibt es so Dinge, dass Sie sagen, sowas, dass Sie sich an den Sonntag, wenn das Wochenende vorbei ist, hinsetzen und sagen, sowas, diese Predigt am Freitag, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Irgendwie war es nicht so eingängig. Gibt es da Feedback von anderen? Gibt es jemanden, der Ihre Predigt vorher liest und Ihnen sagt, sowas, das funktioniert nicht, man versteht es nicht, worauf Sie raus wollen. Es ist zu kompliziert oder zu voraussetzungsreich. Oder müssen Sie das quasi alles aus sich selbst raus entwickeln und selber das Gefühl dafür haben, zu sagen, das ist die richtige Predigt für diesen Freitag?
Also vor der Predigt eigentlich nicht, aber ich versuche immer Themen anzusprechen, die der Muslime im Lande beschäftigen. Das heißt, ich spreche vorher mit den Gemeindemitgliedern, mit den Jugendlichen, was für Probleme sie haben, welche Themen sie beschäftigen, was sind die aktuellen Themen und darüber vorbereite ich dann meine Predigt. Aber es gibt auch nach der Predigt auch so eine Art Feedback. Das heißt, entweder direkt am Freitag oder am Wochenende setze ich dann mit den Gemeindemitgliedern und sie stellen dann ihre Fragen. Sie haben das am Freitag gesagt bei der Predigt. Was meinen Sie damit? Oder ich habe diesen Punkt oder jenen Punkt nicht verstanden. Oder auch Sie haben so und so gesagt und das hat mir nicht so ganz gefallen. Hätten Sie das doch anders sagen sollen? Sowas gibt es.
Inwieweit hat die Corona-Pandemie das Leben in Ihrer Gemeinde verändert? Also wie finden denn die Gottesdienste mittlerweile statt? Also sind Sie gerade noch in der Präsenz, dass die Leute alle in die Moscheen kommen? Oder gibt es andere Alternativen, dass Sie sagen, sowas, wir machen das?
Also am Anfang hat das Gemeindeleben sehr stark beeinflusst. Das heißt, die Moschee musste geschlossen bleiben und wir haben diese ganzen Angebote bis auf die Gebete online dann gehalten. Das heißt, die Unterrichte und die Seminare für Jugendliche und Erwachsene, das ging alles dann online. Und die Freitagspredigt habe ich dann auch am selben Tag online live gestrahlt. Genau. Und nach der Auflockerung haben dann die Gottesdienste und die Aktivitäten langsam wieder angefangen. Aber wir beten sozusagen mit Abstand, mit Maske. Jeder muss sein Gebetsteppich mitbringen. Und das beeinflusst natürlich auch das Gemeindeleben. Es gibt ältere Mitglieder, die immer noch Angst haben und wollen dann lieber zu Hause beten, als zur Moschee zu kommen. Wir müssen das Freitagsgebet beispielsweise zweimal anbieten, da wir durch diese Abstandsregelung nicht so viele Mitglieder bei einem Gebet einbekommen können. Genau, das Gemeindeleben, dieses Zusammenhalt, zusammen zu sitzen und zu essen und so für verschiedene Veranstaltungen dann anzubieten, wurde dann auch stark beeinflusst, weil das fehlt den meisten hier in der Moschee.
Und wie ist es mittlerweile? Also haben Sie den Eindruck, dass dieser Verlust des Gemeindelebens dazu geführt hat, dass die Leute das jetzt mehr wertschätzen und jetzt vielleicht umso begeisterter dabei sind, weil sie merken, was ihnen fehlen würde, wenn sie nicht da wären?
Es gibt welche, die dadurch beeinflusst wurden und haben das Gefühl gehabt, dass ihnen wirklich was fehlt und sie haben angefangen, das wirklich wertzuschätzen. Aber auch gleichzeitig gibt es einige, die aus Bequemlichkeiten lieber zu Hause beten wollen und noch nicht zur Gemeinde kommen, obwohl sie auch andere Tätigkeiten machen. Mhm.
Sie haben vorhin im Vorgespräch erzählt, dass die Gemeinde über einen Verein organisiert ist, über einen Moscheeverein, der, Sie sagten, glaube ich, 60 Mitglieder hat, dass aber 700 Mitglieder kommen. Ist es für Sie eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die mit Ihnen beten, dass die auch Mitglieder werden, weil letztlich die ja die Gemeinde auch tragen?
Ja, wir bemühen uns immer mehr, Mitglieder zu gewinnen. Also man merkt auch vor allem, das haben wir auch in der Corona Krise sehr stark zu spüren bekommen, dass die finanzielle Lage der Moschee auch stark beeinflusst wurde, weil wir finanzieren uns ausschließlich von Gemeindemitgliedern oder die Beiträge der Gemeindemitgliedern oder durch Spenden, die am Freitag gesammelt werden. Genau. Und wenn das Freitagsgebet nicht stattfindet oder weniger Mitglieder zur Moschee kommen, dann gibt es dann auch weniger Spenden. Und deswegen haben wir versucht, Spendenaufrufe zu starten, die Gemeindemitglieder zu kontaktieren, damit sie auch entweder ihre Spenden erhöhen oder noch mehr spenden. Genau.
Aber ist es für Sie existenziell? Also ist es so, dass Sie wissen, wenn wir über, weiß ich nicht, 3-4 Monate keine Freitagsgebete veranstalten können, dann wird es schon knapp mit der Miete oder ist es quasi sehr weit
weg? Das ist wirklich so. Und deswegen haben wir, wie gesagt, auch uns darauf vorbereitet und Spendenaufrufe gestartet. Also wenn die Moschee 3-4 Monate geschlossen bleibt, dann ist wirklich, gibt es die Möglichkeit, dass sie geschlossen werden aus finanziellen Gründen. Genau. Wir haben das Glück hier in Hamburg, dass wir die Schura Hamburg haben. Das ist ein Rat der Religionsgemeinschaften in Hamburg, wo 60 oder mehr Mitgliedsgemeinden sind, also Mitgliedsgemeinden dabei sind. Und es wurde über diese Schura-Rat auch Spendenaufrufe gestartet und wurden dann auch Gemeinden finanziert und unterstützt.
Wenn Sie sich entscheiden müssten, was ist für Sie persönlich in Ihrer Arbeit wichtiger? Das Geld, weil Sie letztlich ja davon auch leben müssen, weil es nicht nur Ihre vielleicht Berufung ist, sondern auch Ihr Beruf? Oder die verbale Anerkennung, dass die Jugendlichen oder die Gemeindemitglieder hinterher kommen und sagen so, das war was, das hat mir richtig, richtig geholfen?
Also das Finanzielle ist natürlich wichtig, man kann das nicht leugnen, aber auch die
Klar.
Anerkennung des Berufes des Imams. Also es gibt leider unter Muslimen auch einige, die denken, der Imam betet ja nur vor und das kann jeder Muslim machen. Ne? Also es gibt leider auch Moscheegemeinden, die keinen Imam haben. Entweder aus finanziellen Gründen, weil sie ihn nicht finanzieren können, oder auch, weil sie denken, der Imam betet nur vor und deswegen brauchen wir keinen Imam. Ne? Also diese verbale Anerkennung, nicht nur von den Jugendlichen, aber auch von den Muslimen, aber auch gleichzeitig von der Gesellschaft, dass die Imame eine große Arbeit in der Gesellschaft und in der Jugendarbeit auch leisten. Ja.
Fehlt Ihnen das manchmal? Also der Diskurs in der deutschen Öffentlichkeit ist ja leider immer noch so oft so, dass sehr viel pauschalisiert wird und quasi, wenn Nachrichten aus der muslimischen Welt in Deutschland kommen, dann sind es eigentlich immer nur die Probleme, aber die Dinge, die gut funktionieren, die kommen eigentlich selten zur Sprache,
das,
oder?
Das ist leider so, genau. Und deswegen versuchen wir auch immer zu werben für unsere Aktivitäten und mehr auf die Menschen zuzugehen und mehr Veranstaltungen anzubieten, genau.
Sie haben vorhin erzählt, dass als Sie 2014 anfingen als hauptberuflicher Imam der El-Iman-Gemeinde in Harburg, dass es so vielleicht so 120 Leute waren, die zu den Gottesdiensten kommen, mittlerweile sind es 700. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie auf Ihren Werdegang in der Gemeinde gucken, so die beste Zeit ist immer der Anfang, wenn man was Neues beginnt und wenn man ganz viel verändern kann und ganz viel Energie hat und ganz viele Dinge neu denken kann? Oder haben Sie das Gefühl, eigentlich musste ich erstmal ein paar Jahre lernen, wie ich diese Arbeit so mache, wie ich mir das wünsche und jetzt beginnt die beste Zeit erst?
Also am Anfang war natürlich eine große Herausforderung, vor allem so eine große große Bürde auf sich zu nehmen und mit diesen Problemen der Radikalisierung auch konfrontiert zu werden und erstmal auch klarzukommen in der Gemeinde, in dem Bezirk, mit den Nachbarn, mit den anderen Religionen im Bezirk. Das war eine große Herausforderung. Aber mit der Zeit, wenn man es gelernt hat und die Kontakte verknüpft hat und die Arbeit besser kennengelernt hat, denke ich, es funktioniert immer oder es wird immer besser.
Wie haben Sie das denn konkret gemacht? Also wenn Sie sagen, man muss die Nachbarschaft kennenlernen, man muss irgendwie dieser Radikalisierung entgegentreten, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, so, das hier ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg?
Die Dialogveranstaltungen, genau. Also am Anfang habe ich Fortbildungsseminare besucht, dann habe ich auch die Nachbarn kontaktiert, die Glaubensgemeinden in der Nachbarschaft auch kontaktiert, die Behörden und die verschiedenen Vereine auch kontaktiert. Dann haben wir Veranstaltungen in der Moschee, aber auch außerhalb der Moschee organisiert und dann Dialogabende und Dialogveranstaltungen veranstaltet, und das hat ganz gut funktioniert.
Wenn der Schlüssel zum Erfolg letztlich immer reden letztlich ist, gibt es auch einen Moment, wenn Sie denken, so, jetzt möchte ich gerne mal eine Woche lang einfach nicht so viel reden und einfach meine Gedanken für mich behalten, die Tür zumachen und nicht für andere da sein, sondern erstmal Energie tanken?
Ja, das gibt es auch. Also ich freue mich dann auch am meisten, wenn ich Urlaub habe und erstmal entspannt sein kann und nichts predigen und nicht zu viel reden muss. Aber ich freue mich dann auch, wenn ich nach Hause komme und ein paar Momente dann mit mir alleine sitzen kann und nicht so viel reden, obwohl die Kinder dann immer versuchen, ja, Papa, komm, wir müssen das besprechen oder wir müssen und das machen. Ja, dann sage ich, ja, ich habe heute ganz viel geredet, ich brauche mal Pause.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Imam Dukali.
Sehr gerne.
Mein Name ist Daniel Erk. Das war Frisch an die Arbeit heute mit Munib Dukali, dem Imam der El-Iman-Gemeinde in Hamburg-Harburg. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiearbeit@zeit.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.